Welche Frucht bringen wir? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Aber man kann sich auch gleich fragen, bringen wir eine Frucht? Eigentlich sprechen wir doch viel eher davon, dass wir gute Resultate liefern, dass wir Erfolge feiern, dass wir nach Erfolgen trachten wollen. Und darum geht es eigentlich bei vielen Menschen darum, dass man Erfolge erringen kann, dass man um die Erfolge kämpft. Und so ist eigentlich auch das Leben, so ein Kampf um Erfolg. Und überall auf der Welt geht es auch immer wieder so Kämpfe. Es wird überall gekämpft, aus ganz unterschiedlichsten Gründen, wo man Erfolge erringen will. In Spanien wurde gekämpft um das Leben des 2-jährigen Jungen, der in den Brunnenschacht gefallen ist. Da haben die Helfer alles unternommen, um diesen da rauszuholen. In den USA, da kämpfen die Politiker ums Budget, dass der Shutdown beendet wird, dass sie endlich wieder die Löhne auszahlen können, das Ganze wieder normal läuft. Der Trump hat jetzt ein bisschen nachgegeben, hat gesagt, gut, wir beenden den Shutdown für die nächsten 3 Wochen. Dann schauen wir wieder weiter. In Britannien, da wird um einen geordneten Brexit gekämpft, dass Großbritannien geordnet rausgehen kann und nicht im Chaos versinkt. Und auch im Alltag drin, zum Beispiel die Polizei, die kämpft jeden Tag um Recht und Ordnung. Und da, bei der Polizei, da hat man auch das Gefühl, ja, die kämpfen wirklich darum, um den Kampf gegen Gut und Böse. Das ist da der Kampf, den sie jeden Tag führen müssen. Wobei die Polizei dann auch manchmal sagt, also der Kampf, der ist nicht so ausgeglichen, da verhaften sie jemand und 5 Minuten später begegnen sie ihm wieder auf der Straße. Trotzdem gibt es so Kämpfe, wo halt eben nur einer gewinnen kann. Ein Kampf, wo 2 unvereinbare Elemente aufeinandertreffen, so wie Feuer und Wasser. Wo klar ist, wenn die aufeinandertreffen, das geht nicht. Das ist nicht miteinander vereinbar. Einer von beiden muss weichen. Einer vergeht. Sehr schlimm und sehr herausfordernd kann es sein, wenn diese Kämpfe nicht hier draußen, wo wir sehen können, stattfinden, sondern in uns drin. In unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in uns selber. Wenn da dann dieser Schwarz-Weiß-Kampf stattfindet, das geht an die Substanz und ist sehr schwer. Und ein so schwerer Innerkampf, den beschreibt Paulus in seinem Brief an die Galater. Den Text, den finden wir im 5. Kapitel in den Versen 16 bis 25. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all die ist das Gesetz nicht. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Paulus zeigt einen Kampf auf. Er spricht dann von einem Kampf, halt dem Kampf vom Leben im Fleisch und dem Leben im Geist. Er zeigt da diesen Kampf auf mit den jeweiligen Folgen, die sie haben können. Er zeigt auf, diese beiden Wege, die schließen sich gegenseitig aus. Die sind nicht miteinander vereinbart, dass man noch ein bisschen vom einen und vom anderen haben kann. Und so wäre klar, der Paulus nennt sie eben die Werke des Fleisches. Diese Aufzählung, die der Paulus macht, die kann man eigentlich so in drei Kategorien oder drei Arten unterteilen. Es stecken so drei Grundrichtungen dahinter, die ja natürlich auch miteinander zusammenhängen. Die erste Art, das ist der Egoismus. Der Egoismus im Umgang mit anderen Menschen, beziehungsweise halt eben mit den Menschen, die man besonders lieb hat, die man eigentlich wirklich gerne mit ihnen Gemeinschaft haben möchte, die man ins Herz hinein festgeschlossen hat. Aber wenn da dann der Egoismus dazukommt, beziehungsweise wenn der vorherrschend ist, besonders von einer Seite, dann kommt es nicht gut heraus. Dann, wenn zum Beispiel ein Mann oder eine Frau sagt, also weißt du was, ich liebe dich, aber du kannst mir einfach nicht das bieten, was ich zu meinem brauche. Ich brauche eigentlich noch mehr und du kannst mir das alles nicht geben. Also, ich hole mir das an einer anderen Stelle. So wie es der Paulus eigentlich aufschreibt, sind das die Werke des Fleisches. Ebenso Unzucht, Unreinheit, Ausschweifungen. Und diese Sachen, die sind Handlungen gegen das 6. und 10. Gebot, wie es in der Bibel drin steht. Also die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist. Die zweite Grundrichtung ist direkt gegen Gott gerichtet. Es sind eben die Götzen und die Zauberei. Da zeigt sich auf die Feindschaft, die zwischen den Menschen und Gott direkt herrscht, wo man nicht Gott Gott sein lassen will, sondern halt eben andere Sachen versucht. Und die dritte Art, die hängt dann eben auch damit zusammen. Es ist die Feindschaft. Aber nicht nur gegen Gott, sondern gegen alle, gegen jeden. Jeder ist da der Konkurrent, der einem etwas wegnehmen könnte, der einem unterdrücken könnte, der gefährlich ist. Es ist der Feind, auf welchen man halt eben eifersüchtig sein kann, zornig, misstrauisch, wo das Vertrauen nicht mehr da ist, wo man einfach dem Begegnern denkt, und was macht er jetzt wieder gegen mich? Wenn man jetzt in diesem Kreislauf drin ist, man kann ihn eigentlich einen Teufelskreislauf nennen, da gibt es keinen drinnen. Man kann aus eigener Kraft nicht hinausgelangen. Man ist schlussendlich darin gefangen. Gefangen in seinen Gedanken drin. Gefangen in seinen Emotionen, in seinen Gewohnheiten, in seinen Gesetzen. Das Böse ist also in uns drin, in unseren Herzen, in unserem Wesen. Und daraus müssen wir befreit werden. Jesus Christus, er befreit uns. Er ist gekommen zu uns Menschen auf die Welt, um uns aus diesem Teufelskreislauf hinauszunehmen, hinauszureißen. Und er hat das gemacht, indem er gekreuzigt wurde, indem er am Kreuz gestorben ist und da unsere Sünden, unsere Fehler auf sich genommen hat und die Strafe dafür bezahlt hat. Er, Christus, er ist jetzt der Sieger. Und er ist nun der Herr. Er hat da am Kreuz eigentlich allgemein eine Befreiung geschaffen. Und er bietet diese Befreiung jedem Menschen an, dass er sie von ihm annehmen kann. Er bietet die Hilfe an, aus diesem Kreislauf hinauszukommen. Und somit dann auch ein Machtwechsel stattfindet. Wenn wir also die Hilfe annehmen und uns unter die Macht von Jesus stellen, dann ist klar, dann soll auch unser Fleisch gekreuzigt sein, mit Jesus Christus am Kreuz die alten Sehnsüchte und Wünschen. Dann ist das alte Leben vergangen und Neues kann und soll beginnen. Das heißt, auch wenn wir da dann klar absagen von dem Alten, dass wir das auch wirklich loslassen müssen und das Neue zulassen, dass es Platz hat. Wenn wir das machen, dann heißt das aber nicht, dass wir gleich perfekt sind, dass da gleich ein perfekter Zustand da ist, man sagen kann, so der Superchrist, der Heilige. Und dass wir da nicht mehr fallen, das heißt es eben nicht. Es kann sein, dass wir eventuell wieder einmal und immer wieder einmal zurückfallen und neidisch werden auf jemand anders, dass der etwas bekommen hat, was man doch gerne selber schon haben möchte. Und wieso bekommt er das? Und ich, wo mich so darum bemüht habe, nicht. Und genau das, dass wir zurückfallen kommen, dass uns solche Gedanken kommen können, solche Emotionen überrennen, das wusste der Herr Jesus Christus. Deswegen hat er auch uns das Vaterunser unter anderem gelehrt. Mit der Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Wenn wir das beten, dann sagen wir, Gott, wir wissen, wir können fallen. Wir haben nicht die eigene Kraft. Also bitte führe uns nicht in die Versuchung hinein, sondern eben mit der nächsten Bitte, die dann anschließt, erlöse uns von dem Bösen. Dem Bösen, was in uns drin ist. Was uns zu den Taten antreibt, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Die wir nachher, wenn wir zur Besinnung kommen oder darüber nachdenken, denken, was habe ich da nur getan? Ich wollte es eigentlich gar nicht. Und von dem Bösen, was in uns ist, darum bitten wir den Vater im Himmel, dass er uns davon befreien soll. Dass er uns erlösen soll. Denn er, der Herr im Himmel, ist der Einzige, der das tun kann. Solange wir es auf Erde leben, sind wir in einem Kampf. Und aus dem Grund, weil wir darin immer wieder versucht werden, darin stecken und kämpfen müssen, hat uns Jesus einen Helfer gegeben, den Heiligen Geist, der uns halt eben erinnert, schau mal, du bist nicht perfekt. Schau mal, das, was du gerade getan hast, das ist nicht so gut. Aber zeigt uns nicht nur die negativen Seiten auf, was wir nicht so gut können, sondern er hilft uns auch oder befähigt uns gleichzeitig, gute Früchte bringen zu können. Dass wir so leben können, wie es Gott gefällt. Daraus entstehen dann eben die guten Früchte. Jetzt sind wir schon wieder bei den Früchten angelangt. Was ist eigentlich das Besondere an Früchten? Eine Pflanze, die Frucht bringen soll, kann das nicht aus sich heraus alleine schaffen. Wenn wir da einen Samen nehmen und vielleicht einkaufen beim Supermarkt und in der Tüte drin lassen, geschieht nichts. Es könnte zwar darin der größte Kürbis versteckt sein, der in diesem Samen drin schlummert, aber solange wir ihn nicht in die Erde hineinstecken, ihm Licht, Wasser geben, ihn danach auch pflegen, geschieht nichts. Und so ist es eben auch mit der Frucht des Heiligen Geistes. Wir sind da die Pflanze. Und Gott, er ist der, der dafür sorgt, dass wir einen guten Boden haben, dass wir Licht, Wasser haben und er pflegt uns auch. Nur wachsen müssen wir selber. Und natürlich auch das, was Gott uns alles zur Verfügung stellt, dass wir das dann auch einsetzen und umsetzen. So schenkt uns Gott, dass wir eben Frucht bringen können, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Denn es ist nicht eine natürliche Möglichkeit, die jeder von uns einfach so hat, die im Menschen drin liegt, sondern es ist eine von Gott geschenkte und befähigte Möglichkeit, dass wir halt eben Früchte im Leben haben und bringen. Es gibt an diesem Bibeltext eine Besonderheit. Vielleicht haben Sie es vorher festgestellt. Paulus spricht von der Frucht in Einzahl. Es heißt Frucht bringen. Und dann kommt diese Auflistung mit den 9 Dingen, was die Frucht ist. Wieso also spricht der Paulus von einer Frucht und nicht von mehreren Früchten oder so einem Haufen von Früchten? Was uns dazu helfen kann, dass wir das verstehen können, ist, dass wir mal schauen, was es für Früchte denn überhaupt gibt und natürlich dann auch die entsprechenden Fruchtarten. Ich habe da mal ein paar Früchte ausgewählt, die wir wahrscheinlich alle kennen können. Apfel, Nüsse, Trauben, Ananas, Tomaten, Himbeeren. Das sind alles Früchte. Spannend ist, wegen den Fruchtarten, wie man die jetzt unterscheiden soll. Weil das Lexikon sagt, liebe Leute, das ist nicht so einfach. Es gibt verschiedenste Arten, wie man diese Früchte, diese 6, das sind ja nicht viele, einteilen könnte. Man könnte sie zum Beispiel in nasse und trockene Früchte unterteilen. Also das würde heißen, die Nuss, das wäre eine trockene Frucht, und dann zum Beispiel die Tomate, das wäre eine nasse Frucht. Man könnte es aber auch einteilen, wie die Samen ausgestreut werden. Weil zum Beispiel eine Blume, da gibt es Blumen, die explodieren, die streuen die Samen hinaus in alle Welt. Und es gibt andere, die fallen einfach zur Erde nieder und wurzeln da. Und dann gibt es noch die dritte Art, wie die Einzelfrucht gewachsen ist, wie sie dasteht. Das ist eigentlich so die geläufigste. Und ich denke auch, das ist die Art, die Paulus im Hinterkopf gehabt hat, als er von der Frucht des Heiligen Geistes geschrieben hat. Diese 4 Arten, die es da gibt, das ist zum Beispiel das erste Mal die Einzelfrucht. Das ist eine Frucht, die alleine so gewachsen ist, die wir auch als solches erkennen und so bezeichnen. Wenn wir darum zum Beispiel bitten würden, um einen Apfel, dann ist ganz klar, wir bekommen einen Apfel oder halt eine Nuss. Da bekommen wir eine Nuss und nicht einen ganzen Sack voll Nüsse. Das ist für uns alle klar. Nun gibt es aber auch noch eine weitere Art. Das ist die Art der Fruchtstände. Das sind auch alles eigentlich Einzelfrüchte. Aber die wachsen so zusammen und so nah beieinander, dass man sie eigentlich als Gemeinschaft ansieht. Es sind Früchte, wie zum Beispiel eben die Trauben, Johannisbeeren oder sogar auch das Getreide. Wenn man da jetzt davon spricht, dann meint man diesen ganzen Verbund mit dem Stängel dran. Wenn man jemanden darum bittet, gib mir mal die Trauben oder die Traube, dann hat man eigentlich nicht das Gefühl, ich möchte jetzt eine einzelne Beere, sondern halt eben so einen ganzen Stängel mit mehreren dran. Es gibt da dann noch eine weitere Art, weil wir haben jetzt schon mal die Tomaten, Nüsse, Apfel und Trauben gehabt. Was es noch weiter gibt, sind die Sammelfrüchte, Himbeeren oder Brombeeren. Das Spezielle daran ist, das sind eigentlich alles Einzelfrüchte, welche aber miteinander verwachsen sind, die aneinander hängen. Man sieht da nicht so schön, gerade so bei der Himbeere, diese einzelnen kleinen Früchte. Diese Früchte, das ist klar. Wir nennen eine Himbeere als Gesamtes wahr. Wir sprechen davon und wollen das auch. Wenn jemand sich die Mühe machen würde und nur so eine einzelne kleine Traube, so eine einzelne kleine Beere aus der Himbeere herauslösen würde und uns geben würde, ich glaube, wir würden es nicht mal erkennen. Wir würden dann fragen, ja, was ist jetzt das? Und wir wären auch nicht zufrieden, wenn es dann heißen würde, mit einer Himbeere. Und wir hätten nur so ein kleines Kügelchen. Als letztes fehlt uns noch die Ananas. Die Ananas, das ist ein Fruchtverband. Das Spezielle daran ist, dass da die Einzelfrucht mit allen anderen Früchten so stark verwachsen ist, dass sie eigentlich untrennbar sind. Sie wurde ein Ganzes. Das sieht man auch schön hier außen. Von der Blüte her erkennt man auch die einzelnen Teile, aber innen dran ist es ein Ganzes mit einem Kern. Es wurde zu einer Frucht. Die Frucht des Heiligen Geistes, so wie es Paulus eigentlich meint, ist eine solche Sammelfrucht oder ein Fruchtverband sogar, dass halt eben diese einzelnen Teile untrennbar miteinander verknüpft sind und zusammenhängen und ein ganzes eben bilden, diese eine Frucht. Wir werden diese einzelnen Teile, wo die Frucht daraus besteht, die Frucht des Heiligen Geistes, in den nächsten Predigten anschauen. Weil diese einzelnen Teile, das ist jedes sicher eine halbe Predigt oder eine ganze Predigt wert. Für heute wollen wir jetzt einfach nur mal festhalten, es ist eine Frucht. Eine Frucht, von der der Paulus spricht. Diese eine Frucht des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist es, der uns dazu verhilft, dass wir diese Frucht haben können in unserem Herzen. Und zwar als ganze Frucht. Nicht nur als ein Fruchtteil oder ein Fruchtstück. Und so ist es eben schlussendlich Gott, beziehungsweise der Herr Jesus, welcher uns verhilft, dass wir gute Frucht bringen können. Amen.